So, jetzt sind alle gut versorgt, denke ich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in einem älteren Lied wird das Leben der Christen recht optimistisch beschrieben. Da heißt es, fröhlich, fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich lass uns immer sein. Das ist sicher gut gemeint und das stimmt auch an manchen Tagen. Aber oft sieht die Realität auch ganz anders aus. Entschuldigung, auch ganz anders aus. Und in der Bibel ist uns diese dauernde Unbeschwertheit für diese Welt einfach nicht verheißen. Muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich, ich würde jederzeit zustimmen, hat ein Christ insgesamt viel mehr Grund zur Freude und zur Erleichterung als ein Mensch, der nicht mit Jesus Christus lebt. Einfach weil die entscheidenden Fragen unseres Lebens geklärt sind. Wir wissen, woher wir kommen, wozu wir da sind und wohin wir gehen. Denken Sie im Gegensatz dazu an Goethe, der gesagt haben soll, wenn ich die Momente in meinem Leben zusammenzähle, wo ich wirklich glücklich war, dann kommt nicht ein voller Tag zusammen. Nicht ein voller Tag. Und manches, was in den Medien so schrill und laut daherkommt, ist vielleicht nur ein Versuch, diesen Hunger nach echter Freude, der nicht gestillt wird, irgendwie zu übertönen. Dagegen, wer in einer lebendigen, persönlichen Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus lebt, der hat viel Grund zum Freuen. Und er kommt bestimmt auch zu einer anderen Lebensbilanz als Goethe. Und dennoch, auch als Kinder des allmächtigen Gottes, kommen wir manchmal in bedrohliche Situationen, wo wir den Eindruck haben, es geht einfach nicht mehr weiter. Das ist jetzt zu viel. Das halte ich nicht mehr aus. Ich werde damit nicht fertig. Ich kriege das nicht mehr unter die Füße. Ich bin fast am Ende. Und dann steht da plötzlich ein Riese mitten in unserem Leben. Das kann ein Riese sein, der sich gegen uns als Christen, als Gemeinde erhebt. Das kann sich im Rahmen dieser öffentlichen politischen Dimension abspielen, wo wir merken, es bläst uns der Wind scharf entgegen. Es erheben sich bestimmte Tendenzen, die zu einer Gefährdung der Freiheit führen könnten, sogar in unserem Land. Es gibt eine breite politische Strömung gegen die Gültigkeit ganz zentraler Gebote Gottes. Die Macht des Zeitgeistes und der sogenannten Political Correctness ist enorm stark und entfaltet einen riesigen Druck auf die Christen. Riesen. Aber eben Riesen auch im ganz persönlichen Bereich. Wahrscheinlich haben die meisten von uns schon mal so gedacht, gefühlt, gefürchtet, da steht ein Problem da, eine Not, eine ungelöste Schwierigkeit vor uns. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Was machen wir mit diesen Riesen in unserem Leben? Und dazu werden wir uns heute Morgen ein Ereignis aus dem Alten Testament ansehen. Da spielt ein riesiger Kerl, groß wie ein Kleiderschrank, eine wichtige Rolle. Und damit unterbrechen wir kurz unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Das geschieht nicht ganz zufällig, denn momentan sind wir in der Bibelstunde, wo wir den Saul behandeln und das erste Samuelbuch gerade an diese Stelle gekommen. An diese Stelle gekommen, an der David, der noch junge David, die Szene betritt und plötzlich in dieses Drama mit Goliath hineingerissen wird. Und dieses Ereignis ist so grundlegend, so zentral, da haben wir gesagt, es ist gut, das auch hier im Gottesdienst zur Sprache zu bringen. David und Goliath. Wenn Sie sich diesen Goliath vorstellen wollen, dann müssen Sie etwa an die Basketballprofis aus den USA denken. Die sind nur noch etwas schlanker wahrscheinlich, als der Goliath war, aber dafür eben auch sehr lang. Goliath war dafür noch etwas länger, wahrscheinlich knapp über 2,5 Meter. Er war keine Märchengestalt, aber man kann sagen, er war eine Ausnahmeerscheinung, von der es in seiner Volksgruppe, den Philistern, noch einige Exemplare durchaus gegeben hat. wie wir aus den Quellen wissen. Man hat nun verschiedene Theorien entwickelt, wie sich das völkerkundlich, also ethnologisch erklären lässt. Mit dieser Entstehung der Riesen, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber es gibt auch noch heute Menschen, die enorm lang sind. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat dieses Bild vor einiger Zeit abgedruckt, im Jahr 2006, und berichtet von einem Schuhmachermeister, der den 10 größten Menschen, zumindest den 10 größten Menschen, die er kennt, kostenlos Riesenschuhe herstellt. Also diese Dame hier ist lang, das kann ich Ihnen ganz genau sagen, 2,36 Meter, also fast 2,40. Sie sehen das ja sehr gut an dem Vergleich mit dem Schuhmachermeister. Sie hat Schuhgröße 57 und wohnt in der Provinz in China und wird von diesem Schuhmachermeister dann regelmäßig besucht, wenn sie mal wieder neue Schuhe braucht. Und man sagt, dass ihre Lieblingsfarbe dunkelrot sei. Also Schuhgröße 57, dunkelrot, das wäre mal ein Modell. Das gibt's also. Keine Märchengestalt und bis heute durchaus vergleichbare Fälle. Und wir wollen jetzt sehen, was mit diesem Goliath damals passiert ist. Dazu müssen wir in das Terebintental uns begeben, nahe der Stadt Aseka. Aseka, das liegt im Süden Israels, ein herrliches Tal, bewachsen mit Gras und farbenprächtigen Wildpflanzen. Wahrscheinlich liegt eine tiefe Stille über dem Tal und es stehen sich bis an die Zähne bewaffnet zwei Heere gegenüber. Das Heer der Philister auf der einen Seite und das Heer des Volkes Gottes auf der anderen Seite. Da die Truppen Sauls und dort jene eben der Philister. Die haben in letzter Zeit eine Menge Schwierigkeiten gemacht, diese Philister. Sie sind ein mächtiges Volk. Sie haben noch dazu das Eisenmonopol und können dadurch bestimmte Waffen herstellen, die ihren Gegnern nicht zur Verfügung stehen. Gut, vor einiger Zeit hatten die Israeliten den Philistern mal eine schwere Schlappe verpasst, aber das war nur eine Zwischenstation gewesen. Und heute Morgen herrscht wieder große Unruhe auf Seiten der Israeliten. Etwas ganz Ungewöhnliches geht im Lager der Philister vor. Und wir können uns vorstellen, wie die Israeliten gebannt hinüberschauen. Vers 4. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus, mit Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht eines Panzers war 5000 Lot Erz und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum so groß und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot und sein Schildträger ging vor ihm her. Also, dass Sie mal einen Eindruck bekommen, dieser Mann ist über 2,5 Meter lang. Der Schuppenpanzer wiegt mehr als ein Zentner und die Spitze seines Speeres ist circa 8 Kilogramm schwer. Die Spitze seines Speeres. Also die Kugel beim Kugelstoßen der Männer ist so um die 7 Kilo schwer. Also das können Sie sich die Dimensionen vorstellen. Ein Gigant, hässlich und bedrohlich. Und die Männer vom Volk Israel halten den Atem an und man kann sich vorstellen, was sie empfinden. Nackte Angst. Nackte, lähmende Angst. Nun könnte man denken, gut, was macht ein starker Mann schon aus gegen ein ganzes Heer? Aber dazu müssen Sie wissen, es gab damals folgende Kriegssitte. Wenn eine der kriegsführenden Parteien sagte, Leute, wir wollen keine große Schlacht, wir lassen die Sache durch unsere Vorkämpfer entscheiden, dann wurde dem oftmals stattgegeben. Und dann trat der stärkste Mann der einen Seite ins Rampenlicht und forderte gewissermaßen den stärksten Mann der anderen Seite heraus. Und so konnte ein größeres Blutvergießen in vielen Fällen vermieden werden. Sollte man heute auch mal vorschlagen. Und so kommt es dann auch, Vers 8. Und er, nämlich Goliath, stellte sich hin und rief dem Heer Israels zu, was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister? Und ihr Sauls Knechte erwählt einen unter euch, einen solchen Vorkämpfer, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Klare Absprache. Und die Israeliten mögen denken, na ja, okay, wir haben ja wenigstens noch Saul. Wir haben ja Saul, unseren großen König, zwar nicht so riesig wie dieser Goliath, aber auch noch ziemlich überragend. Der wird sich schon was einfallen lassen, um diesem Monstrum zu begegnen. Und dann drehen sie sich um und suchen ihren König und sie suchen und sie suchen und sie stellen zu ihrem Schrecken fest, auch Saul ist schon auf dem Rückzug. Vers 11. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also von wegen der mutige Saul. Er hat schließlich auch gesehen, was seine Männer gesehen haben. Und er dreht sich offensichtlich um und läuft, so schnell es geht. Und wir können uns den Schockzustand in den Reihen Israels absolut vorstellen. Sie schätzen ihre Lage ganz richtig ein. Sie wissen, diesen Riesen packen wir nicht. An den wagen wir uns auch nicht heran. Eine Überwindung dieses Giganten, das liegt jenseits unserer Möglichkeiten. Und so flüchten sie. Und ganz ähnlich geschieht es bis heute. Und das ist der erste Punkt, den wir heute Morgen festhalten wollen. Riesen sind bedrohlich. Riesen sind bedrohlich. Aus unserer Sicht. Also solange wir mit unserer eigenen Kraft rechnen, die sehr begrenzt ist, solange wir auf unsere eigenen Möglichkeiten angewiesen sind, die sehr begrenzt sind, solange müssen wir früher oder später fliehen, wenn sich ein Riese in unseren Weg stellt. Wer nur sich hat und sein bisschen Kraft und sein bisschen Mut und sein bisschen Einsicht und sein bisschen Durchhaltevermögen, der fürchtet sich zu Recht. Denn allein auf uns gestellt werden wir mit diesen Riesen nicht fertig. Nicht fertig. Wir können das verdrängen, wir können den starken Mann markieren, wir können uns selber einreden, diese Riesen sind ja eigentlich gar nicht da und sie spielen ja auch gar keine Rolle und vielleicht gehen sie irgendwann von selber wieder weg. Das können wir machen, verdrängen können wir sie, aber wir können sie nicht besiegen. Und dann sind da diese Riesen. Sie laufen nicht mit Schuppenpanzer und Speer rum, wie Goliath aus Gath, aber sie sind riesengroß und furchterregend dennoch. Und es kommt auch niemand an ihnen vorbei. Seien es eben, wie ich schon sagte, die Bedrohung der Gemeinde, Jesu Christi als Ganzer, die bedrohlichen Trends in Gesellschaft und Politik, die wir manchmal zu spüren glauben, wenn wir die Pressemeldungen lesen und wenn wir kritisch verfolgen, was um uns herum geschieht. Die offene Bekämpfung der Maßstäbe Gottes, die Macht des Zeitgeistes, wir sagten es schon. Und dann aber auch diese ganz persönlichen Riesen. Da ist der Riese der Einsamkeit, den viele Menschen kennen und fürchten. Der Riese der Depression. Plötzlich ist er da und hüllt den Menschen in Dunkelheit und Sorge und lähmt. Oder eine schlimme Erfahrung aus der Vergangenheit kann zum Riesen werden. Der Zerbruch einer Beziehung, einer Ehe zum Beispiel, unter vielen Schmerzen und Verletzungen. Und dann stehen die Erinnerungen daran immer wieder da. Groß und bedrängend. Ein Riese. Und die Krankheit. Der Riese Krankheit. Da hat jemand alles so wunderbar geplant. Und plötzlich ist meine gesamte Lebensplanung über den Haufen geworfen und es geht nichts mehr auf. Es war alles anders gedacht. Und der Riese steht da und er fällt nicht um. Und ab und zu vergisst man ihn und man freut sich dann an anderen Dingen und dann kommt man irgendwann wieder zur Besinnung und dann ist er wieder da. Man steht wieder vor ihm. Oder die Erinnerung an ein schlimmes Unrecht, eine Verletzung, eine Gemeinheit, die ich einem anderen vielleicht zugefügt habe. Und von der außer mir niemand weiß, aber die mich quält. Auch das kann ein Riese in meinem Leben sein. Oder die Angst. Die Angst vor einer schweren Prüfung. Eine wichtige Arbeit, bei der ich fürchte, ich schaffe sie nicht. Eine Prüfung, die kommt und ich werde vielleicht durchfallen. Angst vor dem Alter. Angst vor der Zukunft. Angst vor der Arbeitslosigkeit und irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden. Und dann natürlich die Angst vor dem Tod. Alles Riesen. Riesengroß. Und bedrohlich aus unserer Sicht. Wie heißen Ihre Riesen? Es ist ja schon mal hilfreich, sich das einfach bewusst zu machen. Es ist ja schon mal hilfreich, einfach zu sagen, das ist es. Natürlich reicht das noch nicht, sich das nur bewusst zu machen. Und dann muss ich Klarheit bekommen, wie kann ich jetzt auf diese Bedrohung reagieren? Wie soll ich mit diesen Riesen fertig werden? Und der König Saul macht es wie alle, die auf ihre eigene Kraft setzen. Er rennt und läuft weg. und tut so, als wäre der Riese nicht da. Aber Goliath steht da. Er steht da unübersehbar, Tag für Tag steht er da. Und jeden Tag neu wird das Heer Israel gedemütigt, wenn sie alle antreten. Das geht ja viele Tage hintereinander so. Und immer wieder die gleiche ironische Situation sich ergibt. Dass der Saul nichts weiß, was er tun soll. Und der Goliath, das Heer des lebendigen Gottes, verhöhnt. Solange wir auf unsere Kraft setzen, auf unsere Möglichkeiten, da haben die Riesen ganz leichtes Spiel. Und ohne Gott können wir ihnen auch nicht die Stirn bieten. Das ist ein ganz, ganz schädliches Sprichwort, was uns manchmal eingeimpft wird. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir können uns nicht selbst helfen. Und wenn die Bedingung für die Hilfe Gottes sein soll, dass ich mir selber helfe, dann bin ich der ärmste Schlucker, den man sich denken kann. Ein brutales Sprichwort. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Saul schafft es auch nicht. Aber dann kommt ein ziemlich unbedeutender junger Schafhirte und bringt Bewegung in die Sache. Sehen Sie Vers 12. David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und sie hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste. David war zeitweilig auch am Königshof beschäftigt. Man könnte das etwas ironisch formulieren, so als eine Art Musiktherapeut. Wenn nämlich Saul seine Anwandlung bekam, dann war David beauftragt, die Harfe zu spielen. Und das wirkte offensichtlich sehr beruhigend auf Saul in manchen Situationen. Aber dann war David auch manchmal wieder zu Hause. Er half dem Vater als Schafhirte. Und während die Philister nun diesen Krieg provozieren, schickt der Vater den Jüngsten eines Tages los, um seinen Brüdern ein paar Nahrungsmittel ins Lager zu bringen. Das sehen wir hier in den Versen 20 bis 22. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hat, und kam zum Lager. Das Heer aber, immer noch Vers 20, war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf und sie hoben das Kriegsgeschrei. Also jetzt kommt die Prozedur wieder, die wir schon kennen. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses, lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob es ihnen gut gehe. Also er kommt jetzt erstmal relativ offen dahin. Er hat von Anfang an nicht an den Kämpfen teilgenommen. Er wird gerade mal als Essensbote geschickt. Er ist halt der Jüngste und das kann er wohl noch machen. Das traut der Vater ihm noch zu. Und David kommt im Lager gerade in dem Moment an, als das Heer in Angriffsposition geht. Und was geschieht? David erlebt, wie der Goliath auftritt und wie er vor allem nicht nur die Männer Israels verhöhnt, sondern den Gott Israels verhöhnt. Er erlebt, wie das ganze Heer auf dem Absatz kehrt macht und davonläuft und das nicht zum ersten Mal, sondern das geht schon seit Wochen so. Vers 23. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit dem Namen Goliath, der Philister von Gat, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Und in Vers 24, das steht da nicht mehr, heißt es, und wer von Israel den Manne sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und schauen Sie mal, das ist doch eigentlich merkwürdig. Seit 40 Tagen machen die Israeliten immer wieder dasselbe. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sich jeden Abend die Offiziere im Quartier von Saul treffen und überlegen, wie sie die Schlachtreihen aufstellen und wie sie ihre Leute nochmal neu motivieren und wie sie alles in Position bringen. Nur mit dem Goliath. Da finden sie keine Lösung. Und das heißt, sie kümmern sich um alle möglichen anderen Probleme wahrscheinlich. Nur um das Hauptproblem kümmern sie sich nicht. So kann man sich selbst betrügen. So machen wir es auch manchmal. Wir machen Business as usual. Wir kümmern uns um alle möglichen Bereiche unseres Lebens. Alltag wie immer. Wir sorgen vielleicht sogar besonders für unsere Gesundheit. Wir joggen, wir renovieren unser Haus. Wir machen sonst was. Und das Hauptproblem oder die Hauptprobleme, die in unserem Herzen nagen, die kriegen wir nicht gelöst. Und wir tun so, wir leben so, als wären sie einfach nicht da. Aber es hilft nichts. Es hilft auch Saul nichts, 40 Tage lang. Und dann kommt David. Und jetzt schauen Sie hin. David, der ist nicht etwa sehr viel mutiger oder fähiger oder stärker oder erfahrener sowieso nicht. Aber eins unterscheidet David. Und jetzt kommt der zentrale Vers, der Vers 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Und dann kommt der entscheidende Satz. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist das Entscheidende. David bringt endlich Gott ins Spiel. Und dadurch kann er mit diesem Problem ganz anders umgehen. Die anderen haben alle gesagt und gemerkt und erfahren, Riesen sind bedrohlich. Ja, das ist das Erste. Aber David merkt jetzt das Zweite, und das heißt, Riesen sind begrenzt. Das ist Punkt 2. Riesen sind begrenzt. Riesen sind bedrohlich aus unserer Sicht, aber Riesen sind begrenzt aus Gottes Perspektive. Sie sind begrenzt in ihrer Kraft, begrenzt in ihrer Macht. David sieht das Ganze aus Gottes Perspektive. David schaut auf Gottes Möglichkeiten, und das macht den Unterschied aus, obwohl die Situation äußerlich noch genau die gleiche ist. Das ist doch ganz logisch. Mit welcher Perspektive gehen Sie an Ihre Riesen heran? Das ist ein Drittklässler, und der wird regelmäßig von einem Sechstklässler angegriffen und mit Prügeln bedroht. Und dieser Sechstklässler muss dem Drittklässler wie ein Riese vorkommen. Aber in dem Augenblick, wo der Drittklässler einen großen Bruder hat, der in die 12. Klasse geht, da sieht die Sache völlig anders aus. Ja, da ist zwar der Drittklässler noch so groß wie der Drittklässler und der Sechstklässler noch so groß wie der Sechstklässler, aber es kommt plötzlich eine dritte Größe dazu, der große Bruder. Und er ist eben Zwölftklässler und entsprechend hünenhaft. Und dadurch, dass jetzt plötzlich die Perspektive des Zwölftklässlers hinzukommt, hat sich alles verändert. Alles. Und der Sechstklässler hat seinen Schrecken und sein Machtmonopol verloren. Und so sieht es David. David begreift, Riesen sind bedrohlich, aber sie sind begrenzt aus Gottes Sicht. Solange wir nur unsere Riesen und uns selbst sehen, also wir die Drittklässler, die Riesen die Sechstklässler, haben wir keine Chance. Aber in dem Augenblick, wo wir nicht nur unseren großen Bruder, sondern den großen Vater im Himmel dazu nehmen, unseren großen Herrn, da ist alles plötzlich verändert. Denken Sie an das Ereignis, das die Jünger erlebt haben und das uns Bruder Otto vorhin vorgelesen hat, als sie dort auf der See waren im Sturm. Die sehen nur sich und die Wellen. Und plötzlich kommt die dritte Dimension, der dritte Faktor dazu, Jesus. Und es ist alles verändert. Aber solange sie nur sich sehen und die Wellen sehen und den Jesus da zwar sehen, aber er schläft und sie sehen nicht, wie er eingreift mit ihren Augen, haben sie schreckliche Angst und fühlen sich völlig ausgeliefert. Aber in dem Augenblick, wo der Herr sich erhebt und sie den Herrn sehen, da wird alles anders. Solange wir versuchen, mit unserem Problem aus eigener Kraft fertig zu werden, blenden wir die wichtigste Wirklichkeit des Universums aus. Nämlich den lebendigen Gott. Und dazu will uns der Teufel immer wieder verleiten, dass wir dir denken, es gäbe nur den Drittklässler und den Sechstklässler. Dazu will er uns immer wieder bringen, dass wir die Welt in diesen Kategorien verstehen und deuten. Immer wieder. Es wird berichtet vom Sekretär des englischen Staatsmanns Oliver Cromwell, dass er mal auf einer schwierigen Reise nach Europa war. Und da übernachtete er in einer Hafenstadt und wälzte sich schlaflos in seinem Bett hin und her. Und damals war es ja üblich, dass die Diener mit den Herren in einem Zimmer schlafen. Und der Diener, der schlief eigentlich gut. Aber Cromwells Sekretär schlief überhaupt nicht gut. Er hatte schreckliche Angst vor dem, was da auf ihn zukommen würde. Er hat Angst, es würde irgendwas schief gehen, und dann hält das nicht mehr aus und weckt seinen Diener. Er sagt, Mensch, ich kann einfach nicht schlafen. Und der Diener ist aber trotzdem gleich hellwach und er sagt, mein Herr, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich darf er das. Also, erste Frage, hat Gott die Welt regiert, bevor Sie geboren wurden? Ja, ganz gewiss hat er das, sagt der Sekretär. Okay, dann zweite Frage, wird Gott die Welt auch regieren, wenn Sie tot sind? Ja, natürlich wird Gott auch dann die Welt regieren, sagt der Sekretär. Gut, dann, mein Herr, lassen Sie ihn doch auch die Gegenwart regieren. Ja, so selbstverständlich du glaubst, dass er regiert hat vor dir und regieren wird nach dir. Er regiert auch jetzt. Es wird regiert. Gott ist da, auch wenn du ihn mit deinen Augen noch nicht siehst. Und das sieht David. Und das sprengt den Horizont seiner Landsleute und das richtet den Blick auf die entscheidende Wirklichkeit, dass er sagt, wer ist dieser heidnische Philister, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist der Schlüsselsatz. Unter Menschen ist Goliath vielleicht ein Riese, furchterregend. Aber vor Gott ist der gigantische Goliath der sich hier so aufplustert, eine kleine Figur. Und darum ist es falsch, ihn zu fürchten. Und darum ist es völlig irrational, vor ihm einzuknicken. Und es ist absolut unangebracht, vor ihm davonzulaufen. Goliath maßt sich ein Recht an, das er nicht hat. Es ist richtig, ihm die Stirn zu bieten. Es ist nicht Übermut, es ist nicht naiv, es ist richtig und vernünftig. Und wohlgemerkt, David ist nicht mutiger als die anderen, aber er sieht das Problem aus der richtigen Perspektive. Er kennt den lebendigen Gott. Er kennt dessen imponierende Größe. Und sehen Sie, darum ist es so wichtig, dass wir Gott kennen. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Heilige Schrift gründlich studieren, auch mit der Frage und gerade mit der Frage, Gott, wer bist du? Wir müssen Gott kennen, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Souveränität. Denn nur wenn wir ihn kennen, bekommen wir den realistischen Blick für die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Es ist so wichtig, dass wir Gott kennen. Und das gibt David den Mut, nun gegen den Riesen anzugehen. Für sich allein genommen bleibt der Goliath riesengroß. Für sich allein genommen bleibt die Krankheit riesengroß, die schwierige Familiensituation riesengroß, die Angst vor der Zukunft riesengroß, die Bedrohung des Todes riesengroß. Ein Prediger hat mal gesagt, wir alle treffen immer wieder auf Probleme, die unlösbar erscheinen. In Wirklichkeit sind diese Probleme aber nichts anderes als getarnte Gelegenheiten, um etwas von der Größe Gottes zu erleben. Paul Gerhard, dessen 400. Geburtstag wir ja im letzten Jahr begangen haben, wurde in einer kritischen Situation durch eine rigide Kirchenleitung, das gab es also damals auch schon, seines Predigtamtes enthoben. Und er stand völlig mittellos da, plötzlich, und wusste erstmal gar nicht wohin. Und dann ist er mit seiner Frau zusammen abgereist. Sie haben Station gemacht in einer Pension und seine Frau war völlig am Boden und voller Sorge. Und was hat Paul Gerhard gemacht? Er hat ihr dieses Wort zugesprochen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, Psalm 37. Er wird's wohl machen. Und dann hat sich Gerhard hingesetzt und hat dieses großartige Lied geschrieben. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der diese Macht hat, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Und es soll noch gar nicht so lange dann gedauert haben, dann hat er dieses Lied fertig gehabt und dann hat er es seiner Frau vorgelesen. Und da treten plötzlich zwei Abgeordnete des Herzogs Christian zu Merseburg ins Zimmer und kommen mit Gerhard ins Gespräch, man tauscht sich aus und sie sagen, ja, wir wollen eigentlich nach Berlin reisen, wir sollen nämlich einen gewissen Herrn Gerhard nach Merseburg einladen. Und sie haben ihn dann im Auftrag dieses Herzogs nach Merseburg geholt, Gerhard hat dort eine Pension bekommen und relativ kurz danach auch dann eine wichtige Position, ein gutes Amt in Lübben in der Niederlausitz, wo er dann noch etliche Jahre wirken konnte. Und er hat Gottes Versorgung so deutlich gespürt. Das hätte nicht so schnell aufgelöst werden müssen. Aber das Entscheidende war, dass er den Blick wegbekam von seiner Not auf die Größe und Macht Gottes. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Oder denken Sie an Elisa. Elisa ist in einer ganz schwierigen Situation. Er ist quasi eingekesselt in einer Stadt, umgeben von Feinden, die ihn töten wollen. Aber er weiß, dass Gott da ist, aber sein Diener nicht. Und der Diener, das können Sie in 2. Könige 6 nachlesen, Vers 15, der Diener sagt dann zu dem Herrn, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? So eine Übermacht. Und was sagt Elisa dann? Das müssen Sie unbedingt nochmal nachlesen. 2. Könige 6, Vers 16. Da sagt er zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist die Situation. Der Diener sieht das nicht mit seinen normalen Augen. Aber Elisa weiß es, weil Gott ihm das gezeigt hat. Und Elisa sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Sehen Sie, und so wollen wir Gott auch immer wieder bitten, dass er uns die Augen öffnet wie dem Diener Elisas. Dass wir dann sicherlich nicht feurige Rosse und Wagen sehen werden, aber dass wir einen Blick bekommen für die Realität Gottes, für seine Größe, für seine Macht, für seine Herrlichkeit, dass uns immer wieder diese Augen geöffnet werden und wir den Durchblick bekommen, wie die Machtverhältnisse wirklich sind. Und so erfährt das auch David. Und darum weicht er dem Goliath-Problem nicht aus, weil er Gottes Größe kennt. Wohlgemerkt, Damit ist das Problem noch nicht gelöst. Damit ist Goliath noch nicht einfach tot umgefallen. Und auch das ist wichtig für uns. Wenn wir Gott in unser Leben einbeziehen, dann sind wir damit nicht aller Sorgen automatisch ledig. Das sind wir nicht. Das stimmt nicht. Dann fallen die Soldaten nicht einfach wie Zinnsoldaten um, wenn wir mal dagegen pusten. Das ist auch bei David nicht so gewesen. Mitnichten. Aber die Sorgen verlieren ihren tiefsten Schrecken. Sie verlieren ihre drückende Übermacht. Und sie sind eben nicht mehr unabwendbares Schicksal. Denn, und das ist das dritte und letzte, Riesen sind nicht nur bedrohlich aus unserer Sicht, sie sind begrenzt aus Gottes Sicht. Und darum drittens, Riesen sind bezwingbar. Riesen sind bezwingbar aus Gottes Kraft. Und das ist das dritte und letzte, was wir hier sehen. David geht zu Saul und sagt, ich werde diesen Lästerer im Namen Gottes besiegen. Darum geht es, in Gottes Namen. Und jetzt lesen wir nochmal die Verse 33 bis 37. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist noch zu jung dazu, der ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, er rettete es aus seinem Maul. Das war die Erfahrung, die er mit Gott immer wieder gemacht hat, dass Gott ihm geholfen hat. Wenn es aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. Und so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Das ist nicht nur einfach eine Sache unter Menschen. Er hat letztlich Gott angegriffen. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, der, das heißt derselbe, wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir, und war bestimmt froh, dass er nicht selber gehen musste. David weiß jetzt, und das ist das Entscheidende, meine Probleme sind Gottes Probleme. Seien es die Löwen und Bären, die meine Schafe eingreifen, sei es Goliath aus Gat, der mein Volk angreift, sei es die Krankheit, die Sorge, die ungelöste Frage, die dich angreift. Es ist Gottes Problem. David kann so reden, weil er Gott gehört. Und weil er dem lebendigen Gott glaubt und weil er in einer persönlichen Vertrauens- und Liebesbeziehung zu diesem lebendigen Gott steht. Darum kann er so reden. Und liebe Leute, das, was wir hier vorfinden, das ist kein Märchen, sondern das ist derselbe Gott, von dem hier die Rede ist, der sich um unser Leben kümmert. Und darauf dürfen wir uns verlassen, wenn unser Leben dem lebendigen Gott gehört, wenn wir es ihm gegeben haben, wenn wir durch Jesus Christus Gottes Kinder geworden sind, dann ist die Lösung unserer Probleme nie allein unser Problem, sondern das sind dann vor allem im recht verstandenen Sinne Gottes Probleme. Er wird sich dessen annehmen. Er hat sich dessen schon längst angenommen. Natürlich nicht immer so, wie wir uns das gleich vorstellen, aber so, dass es nach Gottes Willen gut ausgeht. Paulus, überlegen Sie mal, was Paulus an Not erlebt hat, an Schwierigkeiten, auch an unheimlich angstvollen Situationen. Aber er wusste sich am Ende immer bei Christus geborgen. Und er wusste, selbst wenn es in den Tod geht, er ist da und er hält mich fest und er macht es gut mit mir. Uns ist kein Leben verheißen, das unbedingt leidfrei sein muss, aber das am Ende gut ausgeht. Gott kommt zum Ziel. Es gibt immer ein Happy End. Denn alle Riesen sind bezwingbar aus Gottes Kraft. Und so bereitet David sich darauf vor, Goliath gegenüberzutreten. Und sehen Sie hin, er macht es völlig anders, als Saul das erwartet hat. Saul setzt so auf die normalen Mittel, er bietet David seine Rüstung an, obwohl er ja weiß, dass das nicht klappen kann, die passt nicht richtig und er hat nicht gelernt, damit umzugehen. Was macht David? Er geht los, wie er ist, aber er geht nicht ganz ohne Mittel. Er geht mit dieser Steinschleuder, aber wichtiger noch mit der großen Gewissheit, dass Gott etwas tun wird. Und das müssen wir jetzt auch lernen am Schluss aus dieser Stelle. Wir brauchen nicht in erster Linie tolle Kämpfer zu sein, wenn wir den Riesen in unserem Leben begegnen wollen. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass wir besonders mutig sind, besonders fähig, besonders geistreich, besonders schlau oder gerissen. Wir sind nun mal so, wie wir sind. Entscheidend ist, dass unser Leben Gott zur Verfügung steht. Das ist das Entscheidende. Dass er den Ton in unserem Leben angeben darf. Und dann wird Gott die Riesen auf seine Weise zu Fall bringen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können. David musste ja schließlich auch seine Steinschleuder ansetzen. Er musste den Stein da hineinspannen, er musste zielen, er musste den Mut haben, im richtigen Augenblick abzudrücken. Das musste er alles machen, das sollen wir auch tun. Aber das Entscheidende tut Gott selbst. Und das ist das Großartige, was wir hier sehen. Dass Gott unter allen Umständen durch mehr oder weniger begabte Leute große Siege erringen kann, wenn sie ihm ganz zur Verfügung stehen. Gott kann durch uns begrenzte, fehlerhafte Menschen so viel ausrichten, wenn wir nur unser Vertrauen ganz auf ihn und auf seine Möglichkeiten setzen. Und schauen Sie, das erlebt der David hier. Als er dann diesem scheinbar unüberwindlichen Goliath gegenübertritt, er setzt sein Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes und Gott richtet alles nach seinem guten Plan. Und so endet dann dieser Text hier in unserer Zusammenstellung, Vers 45. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Manchmal wird von Leuten gesagt, na, der hat aber einen starken Glauben. Aber darum geht's gar nicht. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen starken Glauben haben, sondern es kommt auf den Gott an, an den der David hier glaubt. Und sehen Sie, entscheidend war auch nicht die Steinschleuder. Hätte das mit der Steinschleuder nicht gepasst, hätte er bestimmt eine andere Möglichkeit gefunden. Entscheidend war die Haltung Davids in diesem Punkt. Das war entscheidend. Und deswegen ist dieser Vers 45 so wichtig, dass er sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme zu dir nicht aufgrund meines eigenen Namens. Und schauen Sie, das war sein Geheimnis. Das Geheimnis des David war nicht seine besondere Fähigkeit. Das Geheimnis des David war auch nicht irgendeine Schwäche, die der Goliath gerade mal zeigt. Also nach dem Motto, dass wir mal auf eine schwache Stunde unseres Gegners hoffen, um uns durchsetzen zu können. Da gab es im Februar jetzt in Reader's Digest eine interessante Meldung, die eher in die Kategorie Klamotte gehört. Da heißt es, wie es David gelungen war, den Riesen Goliath zu schlagen, war bisher ein Rätsel. Nun konnte es gelüftet werden. Goliath litt an Akromegalie, einer Krankheit, bei der die Körperendglieder extrem groß sind. Im letzten Stadium der Krankheit leidet der Patient auch unter Sehstörungen, wie beispielsweise dem Tunnelblick. Also konnte Goliath nicht sehen, wie sich David mit seiner Schleuder an ihn heranpirschte. So schreibt die französische Zeitung Science et Avenir. Das ist natürlich Humbug. Das ist der Versuch, die Sache irgendwie menschlich noch erklärbar zu machen. Nein, die Stärke Davids ist nicht die Schwäche Goliaths, sondern, das müssen wir am Schluss klären, was sind unsere Steinschleudern? Was steht hier? Hier steht, ich komme zu dir im Namen Gottes. Das war genauso, erinnern Sie sich an die letzte Woche, Apostelgeschichte 3, wo Petrus sagt, was ich dir gebe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf die Rechnung von Jesus, in der Autorität von Jesus sage ich dir das. Und das heißt für uns auch, wir gehen an die Probleme heran im Namen Jesu Christi. Das heißt im Vertrauen auf seine Macht und gemäß seinem Wort, im Namen Jesu Christi an die Riesen herangehen, heißt auch im Gehorsam gegenüber Jesus Christus, dass wir das im Einklang mit der Bibel machen. Wir können unsere Riesen nicht mit irgendwelchen krummen Touren besiegen. Ja, wir können unsere Finanzprobleme nicht dadurch lösen, dass wir Steuerbetrug machen. Wir können unsere Gesundheitsprobleme nicht dadurch bekämpfen, dass wir irgendwelche okkulte, fragwürdigen Heilmethoden in Anschlag bringen. Wir können unsere Situation am Arbeitsplatz nicht dadurch verbessern, dass wir die Wahrheit verleugnen. Im Namen Jesu Christi, das heißt im Einklang mit seinem Wort. Wir können nicht dem Herrn bewusst ungehorsam sein und dennoch erwarten, dass er uns hilft, mit den Riesen fertig zu werden. Das können wir nicht erwarten. Wir haben nicht die Verheißung. Aber wir haben die Verheißung, dass wir in seinem Namen losgehen dürfen. Gehorsam, losgehen. Gehorsam, die kleinen Schritte gehen, die möglich sind. In der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Die kleinen Schritte, die möglich sind. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott selbst das Entscheidende tun wird. Aber wir kommen in seinem Namen. Das ist unsere Steinschleuder, dass wir sagen, Herr, ich verlasse mich auf dich. Und ich gucke, was jetzt an vernünftigen kleinen Schritten gegangen werden kann. Was ich tun kann, will ich tun. Aber die entscheidende Lösung erwarte ich von dir. Und genau das ist die Perspektive, die David hier hat. Er weiß, mein Leben gehört dem lebendigen Gott. Er weiß, mein Leben gehört dem einzig wahren Gott, den es im ganzen Universum gibt. Und das Entscheidende muss von diesem Gott kommen. Er ist der eigentlich Handelnde. So steht es hier in Vers 45 und so stand es auch schon in Vers 37. Da sagt er, derselbe Herr, der mich vor den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Gott ist der eigentlich Handelnde, auch in deinem Leben, wenn du ihm gehörst. Das gilt auch für unsere Situation. Und darum sind auch unsere Riesen, ja, bedrohlich aus unserer Sicht. Das sind sie oftmals bestimmt. Und Gott lässt es auch mal zu, dass wir die ein oder andere schlaflose Nacht deswegen verbringen und darin beten lernen. Aber die Riesen sind auch begrenzt. Sie sind begrenzt aus Gottes Sicht. Und darum sind sie letztlich bezwingbar. Bezwingbar aus Gottes Kraft. Was das praktisch bedeutet, hat der Apostel Petrus uns in seinem Brief so ins Stammbuch geschrieben. 1. Petrus 5, Vers 7. Da hat er gesagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Christus. Und dann kommt's wieder. Denn er sorgt für euch. Er ist der entscheidende Handelnde. Und bitteschön, das ist keine Durchhalteparole, die Petrus hier aufgeschrieben hat, sondern ein Weg. Er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und wir werfen die Sorgen auf ihn, indem wir sie ihm bringen, indem wir unsere Hände falten, indem wir still werden vor ihm und sagen, Herr, du weißt. Du weißt, ich habe schreckliche Angst vor dieser Operation und ich überblicke nicht, was alles danach kommen wird. Ich werfe diese Sorge auf dich, nimm dich der Sache bitte an und mach alles gut damit. Und Herr, du weißt, ich habe die und die Probleme mit dem und dem Menschen und ich komme einfach nicht raus aus dieser Spirale, dieser Spirale des Nichtverstehens und der Bitterkeit. Ich befehle dir das an, Herr, bring du mich zurecht und nimm du dich der Sache an. Und Herr, du weißt, ich habe Angst vor dieser und jener Zukunftsfrage und ich komme damit nicht klar. Und jedes Mal, wenn ich wieder 5 Minuten drüber nachdenke, zieht es mir wieder den Boden unter den Füßen weg. Ich werfe das wirklich auf dich, Herr. Und wenn morgen die Sache mich wieder anspringt, dann will ich sie wieder auf dich werfen. Und ich gebe es dir und ich bitte dich, erbarme dich über meinen Kleinglauben, erbarme dich über meine Ängstlichkeit, erbarme dich über meine ganze Erbärmlichkeit und lass mich die kleinen Schritte gehen, die möglich sind. So dürfen wir beten und wir dürfen vertrauen, dass das Entscheidende dann der Herr selbst machen wird. Corrie ten Boom, die holländische Missionarin, die hat das einmal so berichtet, dass sie sagt, ich denke, unsere Sorgen sind unsere größten Gefängniswärter. Und dann berichtete sie von einer Frage, die sie bedrängte und wo sie dann mehrere Minuten hintereinander einfach nur grübelte und sich zersorgte. Und sie sagte, dann kam mir folgender Gedanke, ich habe mich vor einem Spiegel gestellt und habe in den Spiegel hineingesagt mit ernstem Gesicht, dieses Problem ist so groß, dass es nicht einmal Jesus Christus selbst lösen könnte. Und sie sagt, in dem Augenblick, wo ich das sage, muss ich schon wieder anfangen zu lachen, weil es so absurd ist, weil es ja nicht stimmen kann. Es gibt kein Problem, das so groß ist, dass Jesus es nicht lösen könnte. Und so lassen Sie uns doch diesen Blick immer gewinnen, dass wir unsere Sorgen vor ihm aussprechen und dass wir uns immer wieder klar machen, vor wem wir eigentlich stehen und wer unser Herr ist. Und lassen Sie uns in dieser Dankbarkeit jetzt auch zum Abendmahl gehen. Das Abendmahl ist ein Fest des Sieges. Denn dort am Kreuz von Golgatha, da hat der Herr Jesus die größten Riesen, die es gibt, endgültig entmachtet. Die Sünde, den Tod und den Teufel. Da hat er, als er sein Leben für uns gab und für unsere Schuld bezahlte, alles entmachtet, was uns kaputt machen kann. Und so wollen wir dort am Mahl des Herrn den Sieg über die Riesen feiern, in Dankbarkeit zu unserem großen Herrn, der versprochen hat, sich auch um dein Leben zu kümmern und dich sicher ans Ziel zu bringen. Amen.